Ja, herzlich willkommen zu unserem Biologie-Podcast. Heute befassen wir uns mit dem Thema Immunbiologie. Wir, das sind Frau Kohlhepp, also ich, und Herr Weißbrot. Wir unterrichten beide an derselben Schule das Fach Biologie und setzen diese Podcast-Reihe gemeinsam um. Damit möchten wir euch viele spannende Themen der Biologie recht kurzweilig näher bringen und dabei ab und zu auch aus dem Nähkästchen der Biologielehrer sprechen.
Das Thema Immunbiologie taucht im Biologieunterricht sowohl in der Mittelstufe als auch in der Kursstufe auf. Sich in Immunbiologie auszukennen ist wichtig, weil es dabei hilft, einen guten Bezug zu seinem eigenen Körper und seiner eigenen Gesundheit zu bekommen. Zum Beispiel, weil man hier das Thema Hygiene richtig begreift oder weil man lernt, wie das eigene Immunsystem funktioniert und wie man es stärken kann.
Ja, als junger Mensch, da denkt man ja in der Regel noch, dass der eigene Körper jegliche Krankheitserreger recht einfach abwehren kann. Wir hoffen, dass wir euch mit diesem Podcast dennoch ein paar Ideen mitgeben können, was ihr auch selbst dafür tun könnt, damit das lange so bleibt.
Ja, wir starten den Podcast mal ganz anders, und zwar mit einer Stimmt-das-eigentlich-Fragerunde. Denn in der Immunbiologie gibt es viele, ja, Halbwahrheiten oder auch falsche Dinge, die weiter transportiert werden. Ich beginne. Stimmt das eigentlich? Wer sich die Haare nicht föhnt, wird schneller krank. Nee, das stimmt so nicht. Aber wenn ein Körper bereits ein geschwächtes Immunsystem besitzt, dann kann es sein, dass der Ausgleich des Wärmeverlusts einfach so viel Energie kostet, dass Krankheitserreger im Körper sich leichter durchsetzen können.
Dann mache ich weiter mit der zweiten Stimmt das eigentlich Frage. Stimmt das eigentlich, wenn man einmal Herpes hatte, bekommt man ihn immer wieder? Ja, das ist leider meistens tatsächlich so. Aber während ca. 90% aller Erwachsenen in Deutschland das Herpesvirus in sich tragen, bricht es nur bei einem Bruchteil der Person tatsächlich auch regelmäßig aus. Und das immer genau dann, wenn das Immunsystem gerade geschwächt ist. Und immerhin gibt es gegen dieses Virus ja tatsächlich auch ein Medikament. Es hilft dann am besten, wenn man es ganz früh zu sich nimmt. Wenn man also Herpes hat, muss man sehr achtsam sein, ob sich gerade etwas entwickelt. Meist spürt man da ein leichtes Jucken und dann sofort die Salbe auftragen. Dann geht es meistens.
Danke. Die nächste Stimmt-das-eigentlich-Frage greift so einen englischen Spruch auf. An apple a day keeps the doctor away. Stimmt das? Naja. Also zumindest trifft es den Kern der Sache. Ja, mit einer gesunden Ernährung, das steht für diesen Apfel, da stärkt man das Immunsystem deutlich. Ja, das will dieser Satz eigentlich sagen. Ernähr dich gesund und du musst seltener zum Arzt wegen einer durch Erreger ausgelösten Krankheit.
Täglich an die frische Luft gehen. Verhindert das ein Krankwerden? Stimmt's oder stimmt's nicht? Ja, da ist in jedem Fall auch was dran. Frische Luft hat ja gleich mehrere Effekte. Zum einen lässt frische Luft die Schleimhäute meist weniger austrocknen. Nur feuchte Schleimhäute bilden eine undurchdringliche Barriere für Krankheitserreger. Zum anderen sorgt frische Luft auch dafür, dass sich der Körper auf die jeweilige Jahreszeit einstellen kann. Er passt seinen Wärmehaushalt und seinen Stoffwechsel gezielt an. Das schützt auch vorm Krankwerden.
Ja, und stimmt das eigentlich, kalt duschen verhindert ein Krankwerden? Naja, nicht ganz, aber es stimmt schon ziemlich genau. Ja. Kalt duschen fördert die Durchblutung der Haut und es werden dadurch ja schädliche Stoffwechselreste abtransportiert und insgesamt das Immunsystem gestärkt.
Stimmt das eigentlich? Auf unserer Haut leben mehr Bakterienzellen, als wir eigentlich eigene Hautzellen besitzen. Ja, auch das stimmt. Und das ist auch gut so, denn diese uns wohlgesonnenen Bakterien verhindern ein Ansiedeln von Krankheitserregern, die ungewünscht sind.
Ja, und die letzte stimmt das eigentlich Frage lautet, mit Desinfektionsmittel das Haus oder die Wohnung intensiv zu putzen, verhindert besonders gut, dass man krank wird. Ja, das stimmt nur eingeschränkt. Ja, also an manchen Stellen wie der Toilette oder Spülbecken, da ist so eine gute Putzhygiene schon wichtig. So verhindert man, dass sich zum Beispiel Darmbakterien dort ausbreiten können, denn die sollen ja nicht in unseren Mund gelangen. Ja. Ansonsten braucht es aber an vielen Stellen keine übertriebene Hygiene. Ja, also von Möbeln oder Böden, da geht nur wenig Keimgefahr aus. Ja, das war die Reihe. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, nämlich wir fragen uns wieder gegenseitig spannende Dinge rund um die Immunbiologie.
Uli, dann stelle ich doch gleich schon die erste Frage an dich. Was steckt eigentlich hinter dem Begriff Immunbiologie?
Ja, zum einen erforscht dieser Teilbereich der Biologie den Aufbau und die Lebensweise von Krankheitserregern. Mit diesem Wissen können zielgenau wirkende Medikamente oder Impfstoffe entwickelt werden. Außerdem erforschen Immunbiologen das ausgeklügelte Abwehrsystem unseres Körpers. Je besser wir das Immunsystem verstehen, umso besser können wir es stärken und uns dadurch vor Krankheiten schützen. Man kann also sagen, Immunbiologen erforschen unsere Gesundheit. Es gibt also kaum ein spannenderes Forschungsgebiet, denke ich.
Stimmt.
Ja, und meine Frage an dich, Anja, welche Lebewesen gehören denn zu den Krankheitserregern?
Tja, Uli, das ist eine lange Antwort, die ich da vorbereitet habe. Da gehören nämlich ziemlich viele dazu.
Okay.
Wir schauen uns konkreter mal drei Gruppen ein bisschen genauer an. Viele denken, wenn es um Krankheitserreger geht, in der Regel gleich an die Bakterien. Mhm. Das liegt daran, dass sie einfach vielen gut bekannt sind und auch eine der erfolgreichsten Gruppen an Lebewesen überhaupt darstellen. Es gibt sie einfach schon sehr, sehr lange und sie haben es auch geschafft, wirklich alle Lebensräume der Erde zu besiedeln.
Wow.
Also wirklich erfolgreich.
Mhm.
Bakterien sind aufgebaut mit einer Zellwand, die sie außenrum haben. Die ist allerdings anders aufgebaut als die Zellwand der Pflanzen. Bei den Bakterien gibt es da besondere Fettzuckermoleküle, die nennen sich Glykolipide.
Okay.
Also die sind auch gut so, dass sie da sind, denn daran kann unser Immunsystem auch Bakterien erkennen, sie entdecken und auch unterscheiden. Und unter dieser Zellwand kommt dann eine Zellmembran. Im Zellinneren der Bakterien liegt die Erbinformation, allerdings nicht wie bei uns in einem Zellkern. Bakterien haben keinen Zellkern.
Mhm.
Wir nennen sie daher auch Prokaryoten oder prokaryotische Zellen. Das sind also alles die Zellen, die keinen Zellkern besitzen.
Okay.
Viele Bakterien sind zudem begeißelt, können sich damit also aktiv fortbewegen. Manche aber auch nicht. Das gibt also unterschiedliche Bakterien.
Mhm.
Ja, zur Bedeutung der Bakterien. Interessant ist hier vielleicht, dass viele ja mit dem Begriff Bakterien in der Regel immer was Schlechtes verbinden, also gleich einen Krankheitserreger vor Augen haben. Dabei gehören nicht alle Bakterien zu den Krankheitserregern. Es gibt zwar viele, die sehr gefährlich sind, aber der allergrößte Teil der Bakterien tut uns eigentlich gar nichts, sondern ist im Gegenteil eigentlich auch wirklich nützlich. Ohne viele Bakterien könnten wir nämlich gar nicht richtig leben.
Okay.
Zum Beispiel die Darmbakterien. Die sitzen ja bei uns im Darm und helfen uns enorm bei der Verdauung. Ohne die würde unsere Verdauung wirklich sehr schlecht funktionieren.
Mhm.
Und dann gibt es ja auch noch uns wohlgesonnene Bakterien auf der Haut, die verhindern, dass sich unerwünschte Krankheitserreger da ansiedeln. Muss ich mal vorstellen, wir besitzen nach einer Schätzung ungefähr 100 Billionen Bakterien auf und in uns.
Unvorstellbar.
Ich habe mal nachgeschaut. Ja, das sind eigentlich tatsächlich in etwa ähnlich viele Bakterienzellen, wie wir auch eigene Körperzellen besitzen. Somit haben wir genauso viele Bakterien auf uns, wie wir eigentlich eigene Körperzellen besitzen. Schon enorm.
Ja.
Die zweite Gruppe der Krankheitserreger besteht tatsächlich auch ausnahmslos aus Krankheitserregern und die sind derzeit wirklich in aller Munde, das sind nämlich die Viren. Sie befallen zwar nicht alle den Menschen, sondern eben auch Tiere, Pflanzen und sogar Bakterien. Und dabei bringen die Viren den Wirtszellen immer nur Nachteile.
Fiese Teile.
Ja, richtig, ja, ja. Aufgebaut sind sie ganz anders als Bakterien. Es gibt behüllte und unbehüllte Viren. Das ist also ein Unterschied. Die behüllten Viren besitzen eine Virushülle aus einer Membran und darin eingelagert sind Oberflächenstrukturen aus Proteinen.
Mhm.
Unbehüllte Viren besitzen nur außen eine Proteinhülle. Die nennen wir dann Kapsid. Ja, und im Innern des Virus liegt dann die Erbinformation, so wie bei uns Menschen, bei Tieren und bei Pflanzen, entweder als DNA oder aber auch als RNA möglich.
Mhm.
Beispiel für ein DNA-Virus, Uli?
Herpesvirus.
Richtig. Und zu den RNA-Viren gehören das HI-Virus, also das Virus, das die Krankheit AIDS auslöst, sowie das, was derzeit in aller Munde ist, das SARS-CoV-2-Virus, das Corona auslöst.
Ja, das kennen wir jetzt ganz gut, gell?
Ganz genau. Interessanterweise weiß trotzdem immer noch nicht jeder, dass es das Virus und nicht der Virus heißt. Das möchte ich an der Stelle auch noch mal kurz
Ja,
betonen.
man hört ja aber auch immer wieder, der Virus geht um und so.
Ja, richtig, ja.
Ah ja.
Ja, und eine dritte, letzte Gruppe habe ich noch, der Krankheitserreger. Das sind die sogenannten eukaryotischen Lebewesen. Das bedeutet also Lebewesen, die aus Zellen bestehen und einen Zellkern besitzen. Ein bekanntes Beispiel ist einmal aus der einzelligen Welt, also ein einzelliger Eukaryot, das Plasmodium, was die Tropenkrankheit Malaria auslöst. Und dann gibt es mehrzellige eukaryotische Krankheitserreger. Das sind zum Beispiel parasitäre Würmer. Bei Kindern recht häufig gibt es die Madenwürmer, die aber eigentlich gar keine schlimme Krankheit auslösen, sondern eigentlich nur so ein bisschen unangenehm sind oder stören. Schlimmer dagegen sind dann die Bandwürmer, die von Tieren übertragen werden können. Zum Beispiel den Fuchsbandwurm, den kennen viele. So,
Ja,
das waren jetzt
Fuchsbandwurm.
ziemlich viele Informationen.
Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Aber hat sich rentiert.
So
Also
viele.
war eine gute Frage an dich. Ja.
Ja, dann doch direkt die Gegenfrage an dich, die nächste. Bleiben wir doch mal bei den Bakterien. Wie vermehren sich eigentlich Bakterien, Uli, und wie kann ich dieses Wissen eigentlich nutzen, um meinen Körper vor krankheitserregenden Bakterien wirklich gut zu schützen?
Ja. Ja, das ist recht schnell beantwortet, denn die Vermehrung, die funktioniert recht einfach. Sie teilen sich einfach in der Mitte durch, ja, aus 1 mach 2. Dazu muss natürlich zuvor die Erbinformation verdoppelt worden sein. Dann entstehen zwei neue, so komplett identische Bakterienzellen. Ja, die klonen sich sozusagen.
Sehr praktisch.
Ja, unter günstigen Bedingungen wie in unserem Mund, nach dem Essen, passiert es auch alle 20 Minuten. Wir erleben dann also ein sehr schnelles, exponentielles Wachstum. Ja, und wir können uns also recht einfach gegen gefährliche Bakterien schützen, wenn wir ihnen keine guten Bedingungen liefern. Das geht, indem wir die natürlichen Schutzbarrieren des Körpers erhalten. Zum einen also den Säureschutzmantel der Haut. Wenn wir diesen zum Beispiel durch ja, zu häufiges Waschen mit falscher Seife, ja, mit so alkalischer Seife zerstören, dann ist es nicht gut. Auch der Ohrenschmalz, der sollte nur außen entfernt werden, also nicht mit so einem Ohrstäbchen zu tief rausputzen. Denn Ohrschmalz tötet auch Bakterien ab. Ja, und so kommen dann diese nicht ins Mittelohr hinein. Und auch die Flimmerhärchen der Bronchien, die befördern Bakterien wieder nach außen, wenn sie im Schleim der Schleimhaut kleben geblieben sind. Also auf keinen Fall anfangen mit Rauchen, ja, weil das macht die Flimmerhärchen kaputt. Auch genug trinken, das hält diese Schleimhäute
Ja, das
intakt.
hat mein Arzt immer gesagt, ne? Viel trinken hilft gegen alles.
Genau, ja. So gerade im Winter, ne, wenn man dann zu Hause die Heizung anhat und es trockene Luft da ist, dann ist Trinken wirklich enorm wichtig, auch nicht nur im Sommer. Ja, außerdem schützt eine intakte Darmbesiedlung vor Krankheitserregern und die erhalten wir ganz einfach durch eine ausgewogene Ernährung. Also das, was man immer gepredigt bekommt, ja, nicht zu viel Zucker, mehr Vollkornprodukte, ja. Und im Mund natürlich eine gute Mundhygiene, also regelmäßiges und richtiges Zähneputzen und nicht vergessen auch die Zwischenzahnräume mit Zahnseide säubern, weil sich da auch sehr, sehr viele Bakterien ansiedeln können, weil das so schön versteckt liegt.
Da bleibt richtig schön viel hängen, nämlich auch. Ja.
Ja, genau. Ja, Anja, dann gleich an dich. Bei Viren ist die Vermehrung viel komplizierter, deswegen bekommst du diese kompliziertere Frage. Ja, wie vermehren sich denn Viren?
Tja, du, also Viren, das sind schon wirklich komische Lebewesen. Oder sind sie das überhaupt? Manche Biologen, Uli, zählen Viren ja gar nicht zu den Lebewesen, weil sie gar keinen eigenen Stoffwechsel haben und sich gar nicht selbstständig vermehren können.
Und warum sind sie dann trotzdem so gefährlich,
Tja.
wenn sie nicht mal Lebewesen sind?
Ja, interessant, ne? Also sie sind halt in der Lage, andere Zellen umzuprogrammieren. Entsprechend brauchen sie dann natürlich auch eine lebende Wirtszelle zu ihrer eigenen Vermehrung. Und das kannst du dir dann folgendermaßen vorstellen. Wenn ein Virus eine Übernahme einer Wirtszelle plant, dann dockt dieses Virus zunächst an den Oberflächenstrukturen einer Wirtszelle an Da gibt es dann wirklich so ein paar Ecken, wo die gut haften bleiben können, die Viren. Und sobald es da angedockt hat, das Virus injiziert es sein Erbgut oder dringt vollständig in die Wirtszelle ein. Und dieses Erbgut, was dann mit dem Virus zusammen in die Wirtszelle gelangt ist, ist dann in der Lage, die Steuerung dieser Wirtszelle zu übernehmen. In der Folge produziert die Wirtszelle dann am laufenden Band neue Virusbauteile. Sie wird dann sozusagen zu einer Virusfabrik. Und ist die Zelle dann,
Klingt nicht gut.
ja, also richtig clever ja eigentlich aus der Sicht des Virus, ne? Denke ich mir dann immer, aber auch richtig fies. Die Zelle kann sich dagegen ja in der Regel gar nicht richtig wehren. Wenn sie dann voll ist, die Zelle mit neu gebautem Virus, dann platzt sie meistens auf und setzt dadurch dann ganz viele tausende neue Viren frei. Meist stirbt die Wirtszelle daraufhin auch ab.
Ja, Anja, ich habe gleich noch eine Frage an dich. Welche Möglichkeiten hat unser Körper eigentlich, sich gegen solche Krankheitserreger zu verteidigen?
Naja, den ersten Teil der Antwort hast du ja vorhin schon genannt. Das sind ja eigentlich die natürlichen Schutzbarrieren unseres Körpers. Die hast du ja schon ausführlich angesprochen, als du erklärt hast, wie man sich schützt vor Krankheitserregern. Manchmal passiert es dann aber eben doch, dass so ein Krankheitserreger es dann schafft, in unseren Körper einzudringen. Und dann greift zunächst einmal die unspezifische Immunantwort. Dazu haben wir im Blut und zwischen den Zellen überall zirkulierende Immunzellen, so zum Beispiel die Fresszellen oder Makrophagen. Die erkennen tatsächlich alles, was nicht zu unserem Körper gehört und haben dafür so spezielle Rezeptoren an ihrer Zellmembran, mit denen sie quasi wirklich erkennen können, was körpereigen ist und was körperfremd ist.
Cool.
So erkennen sie dann natürlich auch eingedrungene Bakterien oder weitere Krankheitserreger, umschließen sie dann einfach und schütten zusätzlich Stoffe aus, die zum Anlocken und zur Teilung weiterer Zellen des Immunsystems da sind. Andere Zellen des Immunsystems, sogenannte Mastzellen, schütten dann Histamine aus. Und das ist der Stoff, der zu Entzündungsreaktionen bei uns im Körper führt. Also beispielsweise Schwellungen oder Rötungen des Gewebes. Das ist für uns vielleicht im ersten Moment lästig, ist aber zum Bekämpfen von Eindringlingen wirklich sehr sinnvoll. Das Gewebe wird nämlich damit durchlässiger für Abwehrzellen und die Bekämpfung der Krankheitserreger geht somit dann viel besser und schneller. Diese unspezifische Immunantwort zusammen mit den natürlichen Schutzbarrieren nennt man übrigens oft auch die angeborene Immunantwort. Demgegenüber steht ja dann die spezifische Abwehr, mit der hast du dich näher beschäftigt. Wie kann man die eigentlich hier in unserem Podcast gut erklären?
Also stell dir mal Folgendes vor, ja, du hast eine kleine Wunde und wenn da jetzt nur ein paar harmlose Bakterien eindringen, dann wird da die unspezifische Immunabwehr, so wie du sie beschrieben hast, locker fertig, ja. Aber in seltenen Fällen, nämlich dann, wenn so richtig aggressive und auch unbekannte Krankheitserreger eindringen, dann reicht das nicht mehr aus. Dann muss der Körper ein Abwehrsystem aufbauen, das ganz spezifisch gegen genau diesen Eindringling vorgeht. Außerdem merkt er sich den Bau dieses Eindringlings, denn dann kann er beim nächsten Mal diesen leichter bekämpfen. Und diese spezifische Immunantwort beginnt mit der unspezifischen, ja, das heißt, dieser Makrophage. Wenn der einen Eindringling umschlossen und aufgelöst hat, dann ist er nicht ganz weg, sondern er präsentiert Teile von seiner Oberflächenstruktur, also die Oberflächenstruktur des Eindringlings, an seiner Außengrenze, also in seiner Zellmembran. Und damit zeigt er sozusagen anderen Zellen des Immunsystems, guck mal, hier schlimmer Gegner und so sieht er aus, so könnt ihr ihn erkennen. Und wenn das dann T-Helferzellen, so heißen diese weiteren Zellen des Immunsystems, wenn die das mitbekommen, dann werden die aktiviert. Ja, und dadurch können die wiederum andere Zellen, die heißen dann B-Zellen, aktivieren und diese produzieren dann passgenaue Antikörper genau gegen diesen Eindringling.
Das ist ja
Ja, also ein
toll.
faszinierendes System. Ein unbekannter Gegner wird an seiner Oberflächenstruktur erkannt und ein paar Tage später läuft dann die Produktion des körpereigenen Abwehrmittels, nämlich dieser Antikörper, auf Hochtouren.
Verrückt.
Diese Antikörper, die können erstmal nicht viel. Sie verklumpen den Eindringling in Massen, ja, wie so, kannst du dir vorstellen, wie so Handschellen, ja. Und dadurch werden die aber tatsächlich unschädlich. Die können dann keinen großen Schaden anrichten. Außerdem kommen dann wieder Makrophagen, die haben dann wieder genügend Zeit, ja, und knabbern die dann wieder auf und lösen das Ganze, diesen Komplex dann auf.
Einfach, aber effizient, ne? Also.
Ja, ich würde da nicht mal von einfach sprechen. Es ist schon, ich habe es jetzt etwas einfach dargestellt. Es ist ein hochkomplexes System, weil es darf ja auch immer nur dann anspringen, wenn es wirklich nötig ist. Ja, es soll ja gar keinesfalls mal andere Dinge unschädlich machen, die eigentlich wichtig sind für uns. Ja.
Richtig.
Ja, und das Immunsystem hat dann noch eine zweite Möglichkeit. Es kann sogar körpereigene Zellen erkennen und vernichten, wenn diese mit Viren befallen sind.
Ah.
Weil die körpereigenen Zellen, die präsentieren ebenfalls Bruchstücke dieses Virus außen an ihrer Zellmembran. Und dann kommen wiederum andere T-Zellen, die heißen zytotoxische T-Zellen. Früher hat man auch gerne T-Killer-Zellen genannt. Ja. Die
klingt fies.
Ja, weil die auch wirklich, die killen dann eine körpereigene Zelle. Ja, also diese zytotoxischen T-Zellen, die müssen auch ganz gezielt aktiviert worden sein. Und die docken dann an diesen Bruchstücken an, von diesen virusbefallenen Zellen, und können wirklich die körpereigene Zelle dann vernichten. Ja, die schießen da so Löcher rein und dann kommen noch Enzyme, die ja letztendlich der Zelle sagen, vernichte dich mal selbst. Also abgefahren.
Das ist wirklich wie so ein kleines Drama eigentlich.
Ja, wie ein Kriegsschauplatz auch, gell. Und
also verrückt und alles in unserem Körper. Mhm. Und wir kriegen manchmal gar nicht so richtig viel davon mit.
Ja, ich meine, dann, wenn das wirklich läuft, ne, dann kriegen wir das schon mit, dann haben wir schon auch Fieber und so eine richtig dicke Erkältung mit allen Symptomen, die das so mit sich bringt. Ja, gucken wir doch mal an das Ende, wenn also die Krankheit überwunden wurde. Und das wäre meine Frage an dich, ob das stimmt, jedes Kranksein stärkt die Immunabwehr. Stimmt das?
Da habe ich jetzt gerade dran gedacht, nämlich als du sagtest, wenn diese ganzen Aktionen laufen, dann haben wir ja meistens auch richtig dick Fieber und liegen im Bett. Denn tatsächlich, wenn wir uns das zweite Mal mit dem gleichen Erreger infizieren, kriegen wir davon meistens irgendwie nicht so viel mit. Da ist unsere Immunabwehr nämlich schneller unterwegs. In beiden von dir erklärten Fällen nämlich, also einerseits dann, wenn Bakterien oder Krankheitserreger durch Antikörper abgewehrt werden, und aber andererseits, wenn eigene Körperzellen, die mit dem Virus befallen sind, zerstört werden. In beiden diesen Fällen bilden sich nämlich bei uns im Körper noch sogenannte Gedächtniszellen aus. Das sind also B-Zellen und zytotoxische Zellen, die sich beim nächsten Mal, wenn derselbe Krankheitserreger nochmal in den Körper eindringt, an diesen Krankheitserreger erinnern, tatsächlich, deswegen auch Gedächtniszellen, und die dann dazu führen, dass diese spezifische Immunantwort erneut gestartet wird, aber sehr, sehr, sehr viel schneller als beim Erstkontakt. Und wenn wir somit eine schlimme Krankheit überstanden haben, sind wir, so kann man sagen, also eine gewisse Zeit immun gegen diese Krankheit.
Ja, aber Moment mal, letztes Jahr war ich zweimal hintereinander, ziemlich schnell hintereinander erkältet. Wie kann das dann sein?
Das kann passieren tatsächlich, weil die Krankheitserreger sich auch schnell verändern. In dem Fall warst du beides Mal zwar mit einem Erkältungsvirus infiziert, aber jedes Mal ein anderes präzises Virus. Das sah dann also ein bisschen anders aus als das, mit dem du dich zum ersten Mal infiziert hattest.
Pech gehabt.
Tja, genau. Also im Prinzip kann man sich das auch wirklich so vorstellen wie so ein Wettlauf, ne? Unser Immunsystem passt sich ständig an neue Krankheitserreger an oder lernt von neuen Krankheitserregern, und die Krankheitserreger selbst verändern sich auch ständig, sodass sie eine Chance haben, uns wieder neu zu infizieren.
Mhm.
Naja, und sollte unsere Immunantwort mal nicht schnell genug gegensteuern können, dann helfen ja auch immer noch Medikamente. Gegen Grippe gibt es ja zum Beispiel Antibiotika, die man nehmen kann. Stimmt doch, Uli, oder?
Ja, jetzt willst du mich natürlich hier foppen. Du weißt natürlich genau, dass gegen Grippe kein Antibiotikum hilft, weil ja die Grippe auch durch ein Virus ausgelöst
Genau.
wird und Antibiotika helfen nur gegen bakterielle Krankheiten. Wobei, wenn man sich mit einem Virus angesteckt hat, dann und das länger bleibt, dann siedeln sich tatsächlich häufiger auch noch Bakterien dazu an. Ja? Man spricht dann von einer Sekundärinfektion und der Arzt verschreibt dann vielleicht doch auch ein Antibiotikum, ja, wenn die Krankheit einfach länger besteht. Ja, und dieses Antibiotikum, das greift irgendwie in den Stoffwechsel des Bakteriums ein, sodass dieses sich nicht mehr weiterentwickeln kann. Dazu muss es im Körper aber auch überall dorthin kommen, wo diese Bakterien sitzen, und das kann schon etwas dauern. Ja. Das ist mit ein Grund, weshalb man Antibiotikum tatsächlich dann auch längere Zeit nimmt. Ja, und leider gehen bei dieser Behandlung auch viele wichtige Darmbakterien kaputt. Wir sollten also nach einer Behandlung mit Antibiotika diese Darmbakterien auch wieder gezielt aufbauen, zum Beispiel durch besondere Lebensmittel, also ja, viel Milchprodukte oder probiotische Lebensmittel. Und es gibt auch so gezielte Aufbaukuren zu kaufen. Ja, und ein anderes, mehr gesellschaftliches Problem sind Antibiotikaresistenzen. Es werden immer häufiger Bakterienstämme gefunden, die auf einmal resistent gegen ein bestimmtes Antibiotikum werden. Das heißt, die haben dann einen Weg gefunden, ihren Stoffwechsel doch aufrechtzuerhalten. Ja, und wenn eben immer mehr Medikamente unwirksam werden, kommen wir durchaus in Bedrängnis, denn so viele Medikamente gibt es nicht gegen Bakterien und gegen Viren, sogar noch viel weniger.
Ich habe noch eine Zwischenfrage,
Ja.
fällt mir gerade ein.
Ja.
Es wird auch oft dringend darauf hingewiesen, Antibiotika auch wirklich immer bis zum Ende zu nehmen, wenn man so eine Antibiotikapackung hat. Ich meine, das hat auch was mit den Antibiotikaresistenzen zu tun, ne? Dass man da
Ja.
häufig zu früh aufhört, weil man meint, es geht einem schon viel besser. Und das führt aber dazu, dass dann teilweise doch auch Bakterien überleben, die dann Antibiotikaresistenzen gezielter oder leichter ausbilden können.
Genau, also es überleben dann wirklich die Fittesten, ja, die halt irgendwie doch schon ein bisschen mit diesem Antibiotikum klarkommen. Und wenn die sich dann gezielt vermehren, dann macht man da eine schlechte Evolution, ja, oder eine für das Bakterium sehr gute Evolution.
Genau.
Ja, also ein Impfstoff, wechseln wir mal zu den Viren, ja, ein Impfstoff gegen zum Beispiel jetzt das Coronavirus zu entwickeln, scheint sogar schneller zu funktionieren, als ein vernünftiges Medikament gegen Viren zu finden. Wieso ist das denn eigentlich so schwer? Gibt es Medikamente gegen Viren?
Sehr, sehr wenige. Weil sich ja, wie wir vorhin besprochen haben, die Viren sehr geschickt in körpereigenen Zellen verstecken und somit eigentlich für unser Immunsystem mehr oder weniger versteckt bleiben und natürlich dann auch für Medikamente eine schlechte Angriffsfläche bieten. Und ein anderer Punkt ist, anders als Bakterien, haben wir ja vorhin auch gehört, besitzen Viren gar keinen eigenen Stoffwechsel, weswegen wir sie ja auch manchmal gar nicht zu den Lebewesen zählen. Auch da gibt es dann also nicht wirklich Punkte, an denen ein Medikament wirklich gut ansetzen könnte. Gegen manche Viren gibt es dann doch auch Medikamente, zum Beispiel Acyclovir gegen den Lippenherpes. Und sonst lassen sich bei viralen Erkrankungen eher die Symptome behandeln. Also beispielsweise, wenn du eine Erkältung hast, dann nimmst du eher Medikamente ein, die die Symptome behandeln, beispielsweise Kopfschmerzen oder Fieber. Die bekämpfen dann aber nicht den echten Krankheitserreger, der die Krankheit auch auslöst.
Das macht der Körper dann selbst, gell?
Da müssen wir ihm dann die entsprechende Zeit geben. Genau.
Ja.
Dann nächste Frage an dich, Uli. Welche Möglichkeiten gibt es denn, sich gegen Viren zu schützen? Das Trinken von Desinfektionsmitteln ist da ja hoch im Kurs, habe ich gehört.
Ja, so eine der Schnapsideen des letzten, zum Glück letzten amerikanischen Präsidenten, gell? Nee, natürlich nicht. Ja. Desinfektionsmittel zerstören sämtliche Zellen, denen sie begegnen, und sind daher sehr schnell sehr schädlich für uns. Gegen Viren hilft ja eigentlich nur eine Immunisierung, also eine Impfung. Und diese gibt es im Prinzip in zwei Arten. Bei einer aktiven Immunisierung, das ist das, was wir jetzt gerade erleben, da bekommen wir einen abgeschwächten Erreger oder Teile des Erregers oder seit neuestem, so wie gegen das Coronavirus eben, auch lediglich Teile der Erbinformation des Erregers durch eine bzw. zwei Impfungen verabreicht. Und darauf reagiert der Körper wie gegen den echten Eindringling, ohne dass die Impfflüssigkeit, also das sogenannte Vakzin, die Krankheit aber tatsächlich auslöst.
Mhm.
Wie zuvor beschrieben, reichen ja ganz spezielle Informationen aus, nämlich die Informationen zur Beschaffenheit der Oberflächenstruktur, genau, um die spezifische Immunantwort in Gang zu setzen. Also Impfstoffe sind so entwickelt worden, dass sie genau das dem Körper auch liefern.
Mhm.
Ja, und als zweite Möglichkeit gibt es noch die passive Immunisierung. Und das ist dann aber eher wie ein Medikament. Es werden zuvor hergestellte Antikörper genau gegen dieses Virus oder gegen, ja, gegen die Oberflächenstruktur des Eindringlings geimpft. Und das macht man, wenn der Patient bereits infiziert ist, um den Verlauf der Krankheit abzumildern. Man unterstützt also das Immunsystem mit passenden Antikörpern. Ja, und diese verklumpen den Eindringling genauso wie selbstgebildete Antikörper, nur halt zu einem früheren Zeitpunkt.
Ja, und sie werden halt leider abgebaut und halten nicht ewig, ne?
Ja, genau. Also das ist nichts, keine dauerhafte Lösung. Mhm. Dauerhafte Lösungen sind aktive Immunisierungen. Ja, generell kann man sagen, Impfungen sind eine der besten Möglichkeiten, gefährliche Krankheiten in Schach zu halten. Ja, also diese Debatte, die zum Teil da geführt wird, wie schlimm Impfungen sind, kann ich als Biologe nicht ganz nachvollziehen. Ja, klar,
ja,
man braucht eine gute Kontrolle und es muss ja gut geregelt sein, aber wir haben perfekte Beispiele, wie wir wirklich übelste Krankheiten komplett besiegt haben durch Impfungen. Ja.
Mhm.
Also im Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert starben sehr viele Menschen an Pocken. Ja, und diese wurden ab dann durch eine weltweite Impfkampagne tatsächlich ausgerottet. Es gibt noch zwei Laboratorien weltweit, die diese Pockenerreger besitzen. Ja, du kannst dir denken, eins in USA, eins in Russland und vielleicht noch eins in China. Ja. Das weiß man dann aber nicht. Und ansonsten gibt es diesen Erreger nicht mehr. Ja, also Impfungen sind tatsächlich die beste Möglichkeit, gefährliche Krankheiten zu vernichten und damit auch das Coronavirus SARS-CoV-2 in den Griff zu bekommen. Ja, Anja, fass doch nochmal zusammen. Wie kann ich mich schützen, damit ich nicht krank werde?
Also die Antwort darauf klingt immer etwas abgedroschen, aber am besten bleibt man gesund, indem man folgende Maßnahmen einhält. Sich am besten gesund und auch ausgewogen zu ernähren, das erwähntest du ja vorhin. Schon wenig Zucker, viel Vollkornprodukte, weil das unsere Darmflora intakt hält. Das wiederum hat Auswirkungen auf die Gesunderhaltung unseres Körpers. Die Zufuhr von ausreichend Vitaminen, ACE zum Beispiel als Antioxidantien, am besten nicht durch Tabletten, sondern durch frisches Obst und Gemüse. Also das stärkt unser Immunsystem, weil durch die Vitamine sogenannte freie Radikale gebunden werden können. Die freien Radikale entstehen zum Beispiel bei der Immunabwehr und richten in unserem Körper großen Schaden an. Und dann, was mein Hausarzt immer sagte, viel trinken, ausreichend Flüssigkeit, damit Schadstoffe auch wirklich aus dem Körper raustransportiert werden können und unsere Schleimhäute nicht austrocknen und eine bessere Schutzbarriere aufbauen können. Das zum einen. Zum zweiten, eine wesentliche Maßnahme, die unserem Körper und unserem Immunsystem gut tut, ist ausreichende Bewegung, denn dadurch wird unser Stoffwechsel angekurbelt, das wiederum erhöht unsere Durchblutung und dadurch wiederum können Schadstoffe in unserem Körper besser abtransportiert werden. In die gleiche Richtung gehen auch sogenannte Abhärtungsmaßnahmen, also beispielsweise, wenn man morgens am Ende der sonst warmen Dusche noch einmal kaltes Wasser einstellt, dann wird die Durchblutung in unserer Haut verstärkt und Schadstoffe werden mitgenommen. Außerdem registriert der Körper die Kälte und richtet sich dann auf diese Kälte auch ein. Duschst du eigentlich jeden Morgen kalt, Uli?
Ja, tatsächlich so, wie du es vorgeschlagen hast. Also, wenn ich dusche, dann am Ende auch noch mal kalt.
Kalt, ja.
Also einmal im
Also ist auf
Monat.
jeden Fall gut für die Durchblutung. Und auch nur im Sommer, ne, wenn es draußen warm
Ja,
ist.
genau. Nee, tatsächlich, das mache ich. Tatsächlich die eigene Erfahrung gemacht, wenn ich das anfange, so im Spätsommer, und dann werde ich deutlich seltener krank den Winter über.
Das muss ich mal ausprobieren. Habe ich noch nicht gemacht. Ich dachte jetzt nur gerade irgendwie an das kalte Tauchen, auch nach der Sauna zum Beispiel. Sauna und hinterher kalt duschen ist ja auch was, was
Ja.
förderlich für die Gesundheit ist und auch die Abwehrkräfte stärkt.
Ja, aus demselben Grund, ja.
Genau. Ja, und ansonsten hilft wenig Stress und genügend Schlaf. Unser Körper kann zwar in Stresszeiten das Immunsystem auch ein bisschen aufrüsten, um diesem Stress was entgegenzusetzen und nicht schneller krank zu werden. Aber wenn dann hinterher eine Ruhephase beginnt, sind wir dafür umso anfälliger für Krankheitserreger. Daher insgesamt weniger Stress ist in jedem Fall gesund. Und in der Nacht regeneriert der Körper ja. Stell dir vor, du würdest viele Tage lang unter Schlafentzug gehalten werden. Dann bricht das Immunsystem irgendwann wirklich völlig zusammen und eine Person würde dann an einer relativ harmlosen kleinen Krankheit ja, sehr schlimm erkranken können oder dann im Extremfall auch wirklich sterben können. Das ist also wirklich auch gefährlich.
Ja, danke Anja. Damit sind wir jetzt auch schon mit dem zweiten Teil durch und kommen zum Abschluss noch zu unserem kleinen Rätsel im Podcast mit vielen interessanten Fakten. Wir stellen wieder Rekorde vor zu Krankheitserregern und geben dann auch gleich die Antwort mit, ja? Wir beginnen mal. Welche Krankheitserreger sorgen eigentlich für die meisten Todesfälle weltweit? Ja, und hier habe ich mal aus verschiedenen reichen Lebewesen zusammengetragen. Fangen wir bei den Bakterien an. Da ist es das Tuberkulosebakterium, so mit 1,5 Millionen Toten jedes Jahr. Dann bei den Einzellern, die du vorhin ja auch beschrieben hast, bei den eukaryotischen Eizellern, ist es tatsächlich auch die von dir vorhin schon erwähnte Malaria, also das Plasmodium. Hier sterben so ungefähr 400.000 Menschen jedes Jahr. Ja, und wenn wir nochmal zu den Viren kommen, ist zum Beispiel bei das Grippevirus, das sorgt so für 300.000 bis 600.000 Tote jedes Jahr. Und das HI-Virus, also das Virus, das die Krankheit AIDS auslöst, mit so 700.000 Todesfällen pro Jahr, könnte man deutlich reduzieren, wenn wir die Medikamente allen zur Verfügung stellen würden. Was wir im Moment mitbekommen, das Coronavirus hat schon 2 Millionen Tote gebracht, jetzt im Jahr 2020. Wir hoffen, dass es weniger werden, aber zurzeit ist wohl das Coronavirus
Das
tatsächlich
tödlichste Virus.
der gefährlichste
Richtig.
Krankheitserreger.
Somit erübrigt sich meine nächste Frage eigentlich schon. Ich hätte jetzt gefragt nach dem gefährlichsten Virus. Das ist nach der Einleitung von dir gerade dann nicht verwunderlich, das SARS-CoV-2-Virus.
Ja, also muss man nicht abtun, gell? Ja, und auch meine nächste Frage habe ich dann schon vorweggenommen, nämlich das gefährlichste Bakterium ist tatsächlich das Tuberkulosebakterium. Und auch das ist eigentlich gut behandelbar. Ja, man spricht da, ja, diese Krankheit ist armutsassoziiert. Das heißt, es sterben dort viele Menschen, wo wenig Geld vorhanden ist.
Die nächste Frage, die ich habe, ist der Rekord. Wie viele Bakterienarten, also unterschiedliche Arten, gibt es eigentlich? Das ist noch völlig unklar, da die Unterschiede oft nur durch die Analyse des Erbguts überhaupt erkennbar sind. Beispielsweise allein auf und in uns leben ja mehrere Billionen Bakterien aus vielen 100 bis 1.000 verschiedenen Arten, beheimatet in der Luft, in der Erde, sogar im Gestein. Einfach überall gibt es so viele Bakterien. Diese Arbeit hat im Prinzip noch nie jemand vorgenommen, da das Erbgut so genau zu analysieren, dass man wirklich zählen könnte, wie viele verschiedene Bakterienarten es gibt. Es werden vermutlich sehr, sehr, sehr viele sein.
Ja, der nächste Rekord geht, was sind die nützlichsten Bakterien? Und da bleibt auf jeden Fall immer unser Mikrobiom, ne, das auf uns sitzt und in uns sitzt und uns bei der Verdauung hilft. Wenn wir so an die Technik denken, da sind es dann die Milchsäurebakterien, denn sie helfen uns massiv bei der Nahrungsmittelproduktion, zum Beispiel bei der Herstellung von Joghurt.
Ich breche hier nochmal eine Lanze für die Bakterien. Nicht alle Bakterien sind Krankheitserreger und schädlich. Nein. Die Welt ohne Bakterien wäre auf jeden Fall auch eine für uns ungünstigere Welt.
Ja.
Nächster Rekord. Wie viele Virentypen gibt es eigentlich, wo wir gerade von den Bakterien gesprochen haben? Gar nicht so viele. Bisher sind etwa 3000 nur entdeckt. Aber nachdem die ja wirklich alle zu Krankheitserregern gehören, haben die es auch echt in sich.
Ja, befallen Viren auch andere Lebewesen? Wir haben es kurz erwähnt, wollen kurz nochmal drauf eingehen. Ja, also es gibt spezielle Viren, die ausschließlich bestimmte Tiere befallen. Es gibt Viren, die ausschließlich bestimmte Pflanzen befallen. Das ist dann zum Beispiel doof, wenn es sich um Nutzpflanzen handelt, für den Menschen doof. Mhm. Und es gibt sogar Viren, die Bakterien befallen, sogenannte Bakteriophagen. Also Viren sind immer spezialisiert auf einen oder wenige Wirte, weil sie eben genau deren Zelloberfläche auch erkennen müssen.
Ja, der letzte Rekord, den ich jetzt hier noch habe, die Frage, welches ist eigentlich der gefährlichste Wurm als Krankheitserreger? Das kann man ein bisschen von mehreren Seiten beleuchten. Also die meisten Toten hat tatsächlich der Hakenwurm zur Folge. Das sind ungefähr 60.000 Menschen pro Jahr, bei über 1 Milliarde, die aber daran infiziert sind. Bei uns gefährlich ist tatsächlich der Fuchsbandwurm, den ich auch vorhin schon erwähnt hatte. Das sind aber nur so etwa 20 bis 40 Fälle pro Jahr. Bei uns am häufigsten kommen die Madenwürmer vor. Ja, die sind allerdings ungefährlich, kommen wirklich vor allen Dingen bei Kindern vor, da sie nachts für Juckreiz am After sorgen, weil da die Würmer tatsächlich rauskrabbeln, ihre Eier legen und das eben zu Juckreiz führt. Und so verbreiten die sich auch recht schnell, weil das dann unter den Fingernägeln hängen bleibt und die dann über den Hausstaub und so weiter richtig schön verteilt werden.
Ja, genau. Das war doch ein schöner Abschluss jetzt, oder?
Genau, ja.
Die Madenwürmer als Abschluss.
Ja.
Ja, vielen Dank, Anja. Ich denke, das waren wieder viele Informationen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht zuzuhören und ja, hört wieder in den nächsten Podcast rein. Ciao.
Tschüss.